Stehen wir noch mal auf und beten. Ja, Jesus, danke, dass du im Zentrum bist. Nicht nur heute Morgen hier, sondern eigentlich jeden Tag. Danke, dass du dich dafür anbietest. Danke, dass du das möchtest. Und so möchten wir dich bitten, dass du heute Morgen auch zu uns redest. In unser Zentrum hinein, in unser Herz hinein. Mach du es offen. Schenk, dass wir dein Reden deutlich verstehen. Und schenk, dass Frucht entsteht wie die Reben. Amen. Ich möchte dem Musikteam nochmal ganz herzlich danken, dass ihr so schöne Lieder ausgesucht habt. Eigentlich bräuchte ich jetzt gar nicht mehr predigen. Wenn wir das beherzigen, was wir gesungen haben, ist eigentlich alles gesagt. Ich möchte mit euch noch ein bisschen Nachlese halten. Die späten Trauben am Weinstock sind ja oft die süßesten. Und wir haben so einen Weinstock in den letzten Wochen miteinander abgeerntet oder ernten dürfen. Das war der Philipperbrief. Oh, da waren so viele schöne Köstlichkeiten, die wir angeschaut haben. Den Herrn Jesus, wie er sich erniedrigt hat. Wir haben gesehen, dass Freude unser Lebensmotto sein darf. Wir haben gelesen davon, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen. Wir haben so viele Schönheiten gesehen. Und ich möchte noch eine Beere heute Morgen mit euch pflücken. Etwas, was mir sehr geblieben ist von dieser Betrachtung des Philipperbriefs. Ein ganz kurzer Satz, der mir immer wieder, muss ich sagen, in den letzten Wochen in den Sinn kommt. Täglich, wenn Not da ist, wenn Freude da ist, wenn ich mich entscheiden muss. Ein Satz, der mir einfach Hilfe in meinem Leben geworden ist. Immer mehr. Und ich hoffe, das wird er bis an mein Lebensende sein. Und ich hoffe, dass ich ihn nicht vergesse. Bis ich weiß, was er wirklich bedeutet, denke ich, werde ich bei ihm sein, meinem Herrn. Das ist der kurze, prägnante Satz aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs, der Vers 21. Das soll heute unser Thema sein, unser Predigttext. Da schreibt Paulus an die Philipper: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ein ganz kurzer Satz, aber ich glaube, es ist eine Predigt wert, die so lang ist wie unser Leben. Und wir werden ihn nie ganz ergründen können. Zwei Aussagen sind in diesem Satz und nur diese zwei Aussagen möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Die erste ist: Christus, mein Leben. Und die zweite Aussage: Sterben, mein Gewinn. Keine Sorge, ich bin kein Selbstmordkandidat. Ich lebe noch gern. Aber trotzdem ist auch dieser zweite Abschnitt dieses Satzes etwas ganz Wertvolles für unser Leben. Zu Anfang möchte ich mit euch über diesen Aussage nachdenken: Christus, mein Leben. Wenn man in den Grundtext hineinschaut, ins Griechische, steht wirklich in diesem Satz nur: Christus, freilich, mein Leben. Oder Christus, nämlich mein Leben. Und ihr merkt, es fehlt das Verb, das Tu-Wort in diesem Satz. Im Grundtext finden wir nur diese Aussage: Christus, freilich, mein Leben. Und ich denke, das ist nicht von ungefähr, dass das so dasteht. Die meisten Bibelübersetzer haben ein Hilfsverb hier eingesetzt. Sie haben ist mein Leben eingesetzt. Und ich möchte mit euch heute Morgen über diese Aussage nachdenken, indem wir auch mal einige andere Worte einsetzen, die durchaus zulässig sind. Ich habe da an so Verben gedacht wie: Christus soll mein Leben sein, Christus darf oder möchte mein Leben sein, Christus muss mein Leben sein. Ja, sogar Christus kann mein Leben sein. Und diese Aussagen haben mir in einigen Situationen schon sehr geholfen. Und ich möchte euch einladen, mit mir darüber nachzudenken. Zuerst möchten wir den Vers einmal so nehmen, wie er hier steht. Christus ist mein Leben. Das ist eine gute Wahl des Verbes. Christus ist mein Leben. Da wird eine Tatsache beschrieben von Paulus. Eine Tatsache, die einfach wahr ist. Genauso wie die Aussage wahr ist, Bayern ist schön. Das stimmt. Auch wenn es in Bayern Orte gibt, wo es nicht so schön ist. Denken wir an die Mülldeponien oder an Industriegebiete oder was weiß ich was. Und trotzdem stimmt es. Bayern ist schön. Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Ja, wirst du sagen, das ist eine ganz klasse Aussage, aber so ganz überall ist es bei mir noch nicht so. Trotzdem, dieser Satz ist wahr. Auch wenn es noch Bereiche vielleicht in meinem oder deinem Leben sind, die dieser Tatsache noch nicht entsprechen. Es ist eine wunderbare Wahrheit. Christus ist mein Leben. Warum ist es so? Weil der Grund dafür in Christus liegt. Was hat der Jesus gesagt? Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Christus ist gekommen, um Leben zu geben. Christus ist mein Leben. Das gibt mir so viel Mut. Das gibt mir so viel Zuversicht. Und ich weiß, an diesem Leben habe ich teil. Weil er hat versprochen, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eine verbriefte Tatsache für Gläubige. Das ist eine Sicherheit, auf der ich stehen darf. Das ist etwas, wenn ich morgens aufwache und egal wie ich mich fühle, das stimmt. Christus ist mein Leben. Ja, es gibt so Morgende, da denke ich, Mai, warum bin ich überhaupt auf dieser Welt? Warum lebe ich überhaupt? Warum muss ich diesen Tag überhaupt angehen? Christus ist mein Leben. Ich brauche ihn gar nicht angehen. Ich bin hier, weil er in mir lebt. Das gibt mir Mut und gibt mir ja eine Sicherheit für mein Leben. Das nächste Wort, was man hier einsetzen könnte, wäre das Wort kann. Christus kann mein Leben sein. Ich möchte nicht hier ein zweifelndes Kann einsetzen, sondern Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Er hat sein Leben für mich gegeben und darum kann er mein Leben sein. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der Ähnliches getan hätte. Niemand hat sich aufgemacht, um mich aus diesem Reich der Finsternis, des Todes zu erretten. Und deshalb kann nur Christus mein Leben sein. Wenn Zweifel in mir aufkommen, lebt da wirklich was? Lebt Christus wirklich in mir? Sollte Gott Interesse haben, in einer so armseligen Kreatur wie mir zu leben? So unsportlich, so dick, so behäbig, so dumm. Es gibt viel bessere. Nein, Gott hat sich aufgemacht, aus dem Himmel ans Kreuz gegangen, in seiner Liebe und will mein Leben sein. Er kann es, weil er bezahlt hat. Er kann es, weil er die Voraussetzungen geschaffen hat. Etwas Wunderbares. Denkt über diesen Satz nach, wenn ihr Zweifel in eurem Herzen spürt. Wie kann das sein? Er hat alles getan. Er hat alles getan, damit er in mir leben kann. Eine Aussage, die mich immer wieder in die Anbetung führt. Eine Aussage, die mich davor bewahrt, hochmütig zu werden. weil nicht ich habe diese Möglichkeit geschaffen, sondern er. Eine Aussage, die mich zu frohen und dankbaren, ja, Kindern Gottes macht. Das Nächste, was man in diesem Satz sehen könnte, Christus, mein Leben, ist ein Bedingungssatz. Wenn wir das Wort wenn vorne anstellen und ihn mit dem zweiten Teil in Verbindung sehen, wird dieser Satz eine ganz wunderbare Wahrheit für uns. Wenn Christus mein Leben ist, dann ist auch Sterben mein Gewinn. Ich denke, diese Aussage steckt auch in diesem Vers. Wenn Christus mein oder dein Leben ist, wird Sterben zum Gewinn. Willst du am Ende deines Lebens Gewinn haben? Oder ist der Tag deines Todes Verlust? Ich habe in den letzten Monaten 3 Menschen mit beerdigen oder sterben sehen. Menschen, Kunden, Kollegen, bei Motorradunfällen ums Leben gekommen, an einer Lungenentzündung gestorben. Und auf 2 Beerdigungen war ich mit und es war eine solche Hoffnungslosigkeit da. Die Beerdigungen waren geprägt von dem Wort Verlust. Paulus gibt hier etwas anderes vor. Er sagt, es gibt die Möglichkeit, dass der Tag deines Todes Hauptgewinn ist. Dass Gewinn da ist. Wie? Lass Christus dein Leben sein. Wenn Christus dein Leben ist, wird Sterben dein Gewinn. Hier ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Hier ist etwas, das ist ja mehr als ein Lottogewinn. Etwas, was wir planen können. Etwas, was uns echten, bleibenden Gewinn gibt. Nicht etwas, was die Steuerfahndung wieder auffrisst. Nein, wir brauchen nicht ängstlich nach vorne schauen, uns nicht absichern auf alle möglichen Weisen. Wir haben die Möglichkeit, dass am Ende Gewinn da ist, nämlich Christus, unser Leben. Niemals Verlust, immer Gewinn. Ist das nicht etwas Wunderbares? Wisst ihr, diese Tatsache ist mir sehr oft in den letzten Wochen in den Sinn gekommen, wenn Versuchung da war. Wenn Versuchung da war, mich nach Sicherheiten auszustrecken. Wenn Versuchung da war, mir Sorgen zu machen. Wenn Versuchungen da waren, mal richtig auf den Putz zu schlagen. Mich zu rächen. Wenn Versuchungen da waren, dem Kunden, der mich da gerade so blöd anmacht, mal richtig die Meinung zu sagen. Gott hat es geschenkt, dass ich dann an diesen Satz gedacht habe und habe gedacht, Gunnar, lass doch Christus dein Leben sein, dann wird Sterben dein Gewinn. Ein Satz, der uns im Alltag hilft. Ich hoffe, es kann euch genauso gehen. Als Nächstes möchte ich das Wort soll einsetzen. Christus soll mein Leben sein. Das ist die 4. Möglichkeit, wie wir den Satz verstehen können. Das erste war, Christus ist mein Leben. Christus kann mein Leben sein. Als zweites, wenn Christus mein Leben ist, dann ist Sterben mein Gewinn. Und als viertes möchte ich sagen, Christus soll mein Leben sein. Wenn wir das Wort soll einsetzen, dann finden wir hier einen praktische Hilfe für praktisches Christenleben. Weißt du, wie du leben sollst? Schau in die Bibel. Dort steht, Christus soll dein Leben ausmachen. Das ist die Vorgabe, das ist die Messlatte. Olympia geht fast zu Ende und da gab es die Hochspringer und die Latte liegt bei ihnen sehr hoch. Und bei Christen noch höher. Aber wisst ihr was? Man kann es schaffen. Christus soll unser Leben ausmachen. Dieser Satz gibt mir Ansporn, wenn ich träge werde, wenn ich lau werde. Er gibt mir Richtung und Ziel in meinem Leben. Er, der vom Himmel gekommen ist, sich erniedrigt hat, hat mir eine Vorgabe gegeben, wie mein Leben aussehen soll. Christus soll mein Leben sein. So wie er möchte ich leben. So wie er möchte ich über diese Erde gehen. So wie er möchte ich zum Segen für die Menschen werden. Dieser Satz ist Orientierung und gleichzeitig Schwung und Kraft für den Alltag. Eine fünfte Möglichkeit wäre, wenn wir das Wort darf einsetzen. Christus darf mein Leben sein. Ja, Gott hat es zugelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Gott und Vater im Himmel, der alles regiert, der ein unzugängliches Licht bewohnt, sagt, mein Sohn soll sich aufmachen und in den Herzen meiner Kinder Wohnung nehmen. Wir werden gleich noch einen kleinen Abschnitt aus dem Hebräerbrief dazu nehmen, wie sowas praktisch aussieht. Und da heißt es von Menschen aus dem Alten Testament, die das gelebt haben, wovon wir gerade reden, dass Gott sich nicht schämte, ihr Gott genannt zu werden. Ja, Christus darf wirklich in uns sein. Er darf unser Leben ausmachen. Ein unendliches Privileg, ein unendliches Möglichkeit, Sinn in unser Leben zu bekommen. Nicht Ehre, nicht Ruhm, nicht Geld, nicht Abenteuer, nicht Erlebnisse, die wir haben, machen uns aus. Christus darf dein Lebensinhalt sein. Bist du dankbar für diese Gabe? Bist du dankbar für diese Möglichkeit? Etwas Wunderbares. Diese Wahrheit, Christus darf dein Leben ausmachen. Christus möchte dein Leben ausmachen. Die gibt mir Ruhe. Die gibt mir Gelassenheit. Ich habe keine Angst, irgendetwas auf dieser Erde zu verpassen, weil Christus mein Leben ausmacht. Als letztes möchte ich mit euch noch über diesen Gedanken nachdenken, Christus muss mein Leben sein. Oh, das hört sich ja schwer nach einer Herausforderung an. Das hört sich an, als wäre da eine Last auf mir. Nein. Warum muss Christus mein Leben sein? Ganz einfach, weil ich Kind Gottes bin. Egal, was der Alltag für Anforderungen an mich hereinträgt, Christus muss sichtbar werden, weil das mein Leben ist, weil das mein Wesen ist. Es gibt viele Situationen, wo herauskommt, was in mir steckt. Willst du wissen, was in der Zitrone steckt? Dann drück sie mal und es kommt Zitronensaft raus. Willst du wissen, ob eine Orange reif ist? Drück sie und es kommt süßer Orangensaft raus. Was steckt in Trauben? Traubensaft. Was steckt in dir? Wenn das Leben, der Alltag, Herausforderungen an dich stellt, dann wird Christus aus dir herauskommen, wenn Christus in dir ist. Christus muss mein Leben sein. Wenn er in mir drinnen ist, muss er raus. Wenn er in mir ist, dann muss er sichtbar werden in meinem Leben. Das ist mir eine Entscheidungshilfe, eine ganz praktische. Kennt ihr das? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich entscheiden? Frag doch mal, bei welcher Entscheidungsmöglichkeit, die ich wählen kann, würde Christus denn deutlich? Wenn ich so und so reagiere, wird Christus deutlich? Nein. Christus muss deutlich werden in meinem Leben, also reagiere ich anders. Ich habe den Herrn Jesus gebeten, mir diesen Satz mehrmals täglich in die Erinnerung zu rufen. Gerade wenn ich in solchen Entscheidungssituationen bin, dass mir dann deutlich wird, alles, was ich tue, wie ich mich entscheide, muss Christus treiben. Leider kommt oft mein alter Mensch noch zum Vorschein. Leider bin ich noch nicht immer so weit. Ich weiß, auch dafür vergibt oder steht die Vergebung meines Herrn bereit. Aber wenn ich mich entscheide und wenn ich die Möglichkeit habe, nachzudenken, dann wünsche ich mir, dass dieser Satz mich in Erinnerung ruft, wie ich mich entscheiden soll. Christus muss sichtbar werden. Ihr könnt selber noch andere Dinge einsetzen, die euch wichtig werden. Denkt weiter über diesen kostbaren Satz nach. Er ist praktisches Leben. Er hilft. Wie kann das immer besser deutlich werden in meinem Leben, dass Christus mein Leben ausmacht? So habe ich mich gefragt. Wie kann es dazu kommen, dass, obwohl ich in der Welt lebe, die ganz andere Einflüsse auf mich nimmt, obwohl ich ja auch noch eine alte Natur habe, Christus immer deutlicher wird? Und wie kann ich dahin kommen, dass die Welt um mich herum erkennt, ja, in dem und dem, da lebt wirklich Christus? Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort. Einfach auszusprechen, aber vielleicht manchmal schwer zu leben. Wenn Christus mein Leben sein soll und dein Leben sein soll, dann müssen wir die anderen Ansprüche, die an unser Leben herangetragen werden, beiseite setzen. Er muss an der ersten Stelle stehen. Immer wieder ist mir dort eine Hilfe, das Vaterunser. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Darum geht's, ihm die Ehre zu geben. Wenn das so ist, hat dann überhaupt Beruf, Familie, der Wohlstand, das Haus, das Auto, der Urlaub einen Anspruch an mich? Kann ich leben, als würde mich das alles gar nichts angehen? Gibt es überhaupt? Haben diese Ansprüche nicht auch ihre Berechtigung an mich? Muss ich nicht auch ein bisschen kämpfen, auch einmal den Ellenbogen benutzen? Darf ich alles mit mir machen lassen? Wenn ich so leben müsste, müsste ich mich ja selbst verleugnen. Dann wäre ich ja nicht mehr ich. Dann ging ich ja völlig drauf. Ja, ich würde ja zugrunde gehen, mein Ich würde sterben. Und hinterher sähe man ja nur noch Christus. Halt, ist nicht gerade das, was wir in der Taufe bekannt haben? Wir haben vor ein paar Wochen Taufe gehabt. Und dort haben die Täuflinge bekannt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Habe ich das nicht auch bekannt? Aber wie steht's oft mit der Praxis? Erinnern wir uns nochmal daran, was wir in der Taufe bekannt haben. Werden wir nicht mutlos? Paulus hat sicher auf viel bessere Weise das umgesetzt, was er an die Philipper geschrieben hat, wie ich und du. Und er muss sagen, in Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich es ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Wie kann das in der Praxis aussehen? Bei der stillen Zeit ist mir im Hebräerbrief eine Gruppe von Menschen aufgefallen. Im Hebräerbrief Kapitel 11, ab Vers 13, da heißt es, diese alle, und da sind die Gläubigen des Alten Testaments, die der Hebräerbrief so als Helden darstellt. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne dass sie das Verheißene empfangen haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen gehen, damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stätte bereitet. Dieser Abschnitt hat mich genau an unseren Vers erinnert. Da ist auch eine Zweigeteiltheit da. In unserem Vers, Christus mein Leben, Sterben mein Gewinn. Im Hebräerbrief, nicht Bürger dieser Erde, Fremdling auf dieser Erde, trachten nach einem Besseren. Merkt ihr, das ist eine wunderbare Illustration dessen, wie man Christus sein Leben sein lässt. Die Gläubigen des Alten Testaments haben bekannt, dass sie ohne Bürgerrecht und Fremde auf dieser Erde waren. Und sie haben getrachtet nach einem himmlischen Reich. Was heißt das, wenn man ohne Bürgerrecht und Fremdling ist? Vielleicht in einem anderen Land. Wenn man in einem anderen Land als Gast ist, hat man keine Rechte. Die Rechte, die dort in diesem Land leben, die Bürger dieses Landes haben, Rentenansprüche, Versorgung im Krankheitsfall und was alles so es gibt, Wahlrecht, sind für den Gast nicht gedacht. Der Gast ist auf die Gunst des Gastgebers angewiesen. Man dankt für die Gastfreundschaft, aber man ist sich doch stets bewusst, ich bin hier nur geduldet. Man darf dabei nicht so an so ein Urlaubsland denken wie Österreich oder Italien, wo man so hinkommt und meint, man wäre schon fast zu Hause. Denkt mal an ferne Länder, wo ganz andere Sitten und Gebräuche sind, vielleicht Tansania. Man ist dort Gast, man ist geduldet. Nichts ist Eigentum und ich habe kein Recht, auf das ich mich berufen kann. Ich bin dort nicht zu Hause. Ich lebe als Fremdling und unterstehe eigentlich einer ganz anderen Regierung, nämlich der von meinem Heimatland. Auch gelten die Gesetze für mich, die in meinem Heimatland gelten. Und ich habe auch keine Rechtsansprüche. Wenn mir was zu Schaden kommt oder wenn ich Schaden anrichte, werde ich nach Hause ausgeliefert und dort gerichtet. Und nach diesen Gesetzen, die daheim gelten, freigesprochen oder verurteilt. Wenn es dem Gastgeberland gefällt, darf ich bleiben. Aber wenn es ihm gefällt, mich abzuschieben, mich heimzuschicken, kann es mich sogar heimschicken. Im Alten Testament gab es Gläubige, die gesagt haben, wir sind solche Gäste, Fremdlinge auf dieser Erde. Eigentlich kommen wir von wo ganz anders. Eigentlich ist Christus unser Leben. Und eigentlich ist Sterben unser Gewinn, weil dann gehen wir heim. Habe ich so einen Lebensstil? Lebe ich mein Leben so auf dieser Erde? Prägt dieses Wissen, dass ich Fremdling bin, meinen Alltag? Lebe ich wirklich nach den Gesetzen und Richtlinien meines Heimatlandes? Ich habe mich das gefragt. Bin ich mir wirklich bewusst, dass ich nackt auf diese Erde gekommen bin und sie nackt verlassen werde? dass meine Schätze nicht auf dieser Erde sind, sondern im Himmel? Bin ich mir bewusst, dass das, was ich an Kapital und Eigentum erwerbe, nur das wirklich ist, was im Himmel ist? Weiß ich, dass nur gute Werke in Gott getan, Almosen, Gott geben, was Gott gehört, im Himmel belohnt wird? Christus, mein Leben. Wenn das die Überzeugungen meines Lebens sind, dann möchte ich euch einladen, geht einmal durch so verschiedene Bereiche eures Lebens und schaut, ob das wirklich euer Lebensstil ist. Ich denke gerade so an den Umgang zum Beispiel mit dem Besitz, mit dem Geld. Wenn ich wirklich Fremdling und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde bin, dann muss ich meinen Umgang mit meinem Verdienst überdenken. Wem gehört er eigentlich? Wem gehöre ich und damit alles, was ich habe? Darf ich dann überhaupt hergehen und überlegen, so viel Prozent für Gott und das für mein Leben? Müsste ich nicht andersrum denken, Herr, wie viel darf ich mir nehmen von dem, was dir gehört? Wenn es wirklich mein Leben prägt, wenn es wirklich meine Priorität ist, dass ich Fremdling auf dieser Erde bin, wie kommt es, dass so viele Missionswerke Not leiden? Wie kommt es, dass in so vielen Gemeinden Geldnot da ist und man den Auftrag, den man in dieser Welt hat, nur mit Mühe und Not erledigen kann? Habe ich vielleicht da ein wenig die Prioritäten verschoben? Ich habe es mich selbst gefragt. Ein anderer Bereich in unserem Leben ist zum Beispiel die Einstellung zu Herrschaft, zu Macht, zu Stellung, zu Ruhm und Dienst. Unser König von dem Land, wo wir daheim sind, war mal hier in dieser Fremdlingschaft, auf dieser Erde, um uns mitzuteilen, wie wir leben sollen, um uns nochmal daran zu erinnern. Und er hat zu uns gesagt, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er hat uns dann den Rat gegeben, wer der Größte unter euch sein will, soll aller Diener sein. Habe ich das in meinem Leben umgesetzt? Ist Christus wirklich da mein Leben? Wenn das so ist, warum liegen dann so viele Dienste in den Gemeinden oft auf so wenig Schultern? Warum fehlt es so oft an Mitarbeitern? Habe ich da was falsch gemacht? Ein anderer Bereich ist zum Beispiel der Bereich des Rechtsanspruchs, der Gerechtigkeit. Ja, ich habe doch ein Recht auf. Und dann setzen mir so viele Dinge ein. Unser König sagt, warum lasst ihr euch nicht übervorteilen? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum geht ihr überhaupt vor die Gerichte? Es gibt noch weitere Bereiche. Ich könnte so viel aufzählen, aber überlegt selber mal. Nehmt doch mal so Bereiche wie Zeit, Ausbildung, Wohnortwahl, Gemeindebesuch, Dienst für Gott, Spaß haben, Selbstverwirklichung und überlegt, was man daheim für Meinungen darüber hat. Ich meine, euer echtes Zuhause, das Himmelreich. Aber ich bin so froh, dass damit nicht alles gesagt ist im Hebräerbrief von diesen alttestamentlichen Gläubigen. Zwei Dinge haben sie gemacht. Sie haben gewusst, auf dieser Erde sind wir Fremdlinge. Aber gleichzeitig haben sie gewusst, wir haben ein besseres, ein Reich, wo wir hingehören, ein himmlisches. Und danach trachten wir. Da wollen wir wieder heim. Dahin wollen wir wieder zurück. Ich muss euch ehrlich sagen, mir gefällt es hier in Bayern sehr gut. Ich will gar nicht mehr heim. Aber eine Heimat gibt's, wo ich wieder hin will, nämlich in den Himmel. Da möchte ich hin, danach möchte ich trachten. Es wäre zu wenig zu meinen, Christus ist mein Leben, bedeutet nur, ich fühle mich auf der Erde nicht wohl. Es muss auch bedeuten, ich trachte nach dem Himmel. Ich trachte nach meiner echten Heimat, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass dort mein Bürgerrecht ist. Das ist übrigens auch eine Aussage aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Da ist unsere Heimat. Dort dürfen wir uns daheim fühlen. Dort steht mein Haus. Dort wohnt mein Vater. Dort werde ich meine Familie wiedersehen, die Gläubigen aller Zeit. Dort werde ich mein Erbe bekommen. Dort werde ich belohnt werden für das, wie ich hier gelebt habe. Dort wird endlich das wunde, unruhige Herz zur Ruhe kommen, weil Gerechtigkeit herrscht und alle Ungerechtigkeiten, die uns hier in der Fremde widerfahren sind, aufgehoben sein werden, gesühnt sein werden. Dort werde ich an einem Hochzeitsmahl teilnehmen. Und wisst ihr was? Wir dürfen selbst Braut sein. Dort werden wir mit unserem Herrn Jesus völlig vereint werden. Dort werden wir ihn anbeten und verherrlichen, wie ich es hier gerne möchte, aber nicht in der Lage bin. Dort wird diese Anbetung und Verherrlichung meines Herrn meinen Alltag füllen. Dort ist er wirklich mein Leben. Völlig. Seine Liebe zu mir und unsere Liebe zu ihm wird ungetrübt sein, wird nie ermüden. Keine Sorge wird unser Herz erreichen, keine Angst uns aufschrecken. Ruhe, Seligkeit, Gerechtigkeit und Frieden, Wahrheit und Liebe, das sind die Merkmale der Atmosphäre bei uns daheim im Himmel. Merkt ihr, jetzt wird die zweite Aussage des Verses, Sterben ist mein Gewinn, sehr deutlich. Sterben ist mein Gewinn. Was bedeutet das? Worin liegt denn der Gewinn des Sterbens? Worin liegt dein Gewinn? Ich kann es euch sagen, es geht vom Asyl nach Hause. Es geht vom Glauben zum Schauen. Wenn das kein Gewinn ist, wenn wir heimkommen und nun von unserem Herrn Jesus empfangen werden und begrüßt werden und wenn er unser Leben auf der Erde ausgemacht hat, er zu uns sagen wird, wohl du treuer Knecht, über weniges warst du treu und über vieles will ich dich setzen. Komm herein, geh ein zu der Freude deines Herrn. Wenn wir in diesem Leben auf der Erde mit unserem Herrn gelebt haben, werde er uns in seiner Gegenwart ehren. Kronen liegen bereit, Siegeskränze, mit denen er uns beschenken will, Dinge, mit denen wir ihn wieder ehren dürfen. Und das Größte ist, wie der Hebräerbrief sagt, Gott wird sich unserer nicht schämen, unser Gott gewesen zu sein auf dieser Erde und es auch im Himmel zu sein. Etwas Wunderbares, etwas, was uns mit Anbetung erfüllt. Der Jesus hat versprochen, als er diese Erde verlassen hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich komme wieder und hole euch zu mir. Das ist jetzt schon 2000 Jahre ungefähr her. als er diese wunderbare Erde gemacht hat, mit diesem wunderbaren Sternenhimmel, den Bergen, der Sonne, den Bäumen, hat er 6 Tage gebraucht. Und wir sind nicht in der Lage, die Schönheit auszumessen. Wie schön wird's im Himmel sein, wo er schon so lange daran wirkt, uns eine Heimat zu bereiten, eine Stätte. Ich freue mich darauf. Sterben wird wirklich gewinnen. Fassen wir noch einmal zusammen. Christus, mein Leben, und Sterben, mein Gewinn. Zwei Wahrheiten, die unser Leben in jeder Situation bestimmen dürfen, bestimmen sollen, bestimmen müssen. Unsere Predigt war überschrieben: Kommt das Beste wirklich noch? Welche Antwort gibst du? Wie lautet deine Antwort? Kommt das Beste wirklich noch? Ich muss sagen, ja und nein. Ja, weil ich nach Hause komme. Ja, weil der Himmel auf mich wartet. Ja, weil die Umstände dann so schön sein werden. Und nein, weil ich das Beste schon habe. Christus, mein Leben. Merkt euch diesen Satz. Den Besten haben wir schon. Christus, unser Leben. Und das Beste kommt noch. Der Himmel, meine Heimat. Amen.